Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Für viele Menschen ist Fußball ein liebgewonnenes Hobby. Vielleicht ist Fußball sogar die schönste Nebensache der Welt und die aktuelle EM darum auch ein Grund für viele spannende Stunden Unterhaltung. Doch Fußball ist noch mehr. Es ist nicht nur ein Spiel, es ist auch Politik. Es ist ein riesiges Geschäft und es ist ein Ausdruck nationaler Befindlichkeiten. Das sagt der Buchautor und Blogger Rüdiger Rauls. Was er damit meint, darüber werde ich jetzt mit ihm sprechen. Schönen guten Tag, Herr Rauls.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Rauls, erst einmal vorweg, bei aller Kritik, können Sie sich noch entspannt ein Spiel der Nationalmannschaft bei der EU anschauen?
Entspannt nicht, weil die nach meiner Meinung immer falsch spielen. Aber im Großen und Ganzen ja. Also wenn das Spiel schön ist, dann bin ich immer sehr entspannt und erwartungsfroh. Aber da fiebert man natürlich schon mit und da geht man auch mit. Und als Bundestrainer in Spee oder an der Außenlinie hat man natürlich auch wesentlich bessere Tipps als der Bundestrainer. Also da ist man auf keinen Fall entspannt. Ne?
Nun macht ein Sieg der eigenen Mannschaft ja etwas mit mir als Zuschauer. Viele Menschen haben dabei sofort im Kopf zum Beispiel auch die Weltmeisterschaften von 1954 angefangen in den 50er Jahren. Da hatte so ein WM-Sieg ja auch direkt ja Balsam für die geschundene Volksseele mit im Gepäck. Würden Sie auch so weit gehen, das für sich selbst zu beanspruchen, zu sagen, ja, das macht auch etwas mit der Seele dieses Fußballs?
Naja, gut, also wie 1954 Schnitt, da war ich 2 Jahre alt, da habe ich das nicht so mitgekriegt. Ne? Aber es ist schon so, wenn ein schönes Spiel abgeliefert wird, dann freue ich mich darüber. Natürlich, dann fiebert man als Deutscher dann natürlich auch mit seiner eigenen Mannschaft oder mit der deutschen Mannschaft, sagen wir mal so. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass da stärker Gefühle bei mir eine Rolle spielen. Man freut sich, wenn das Spiel schön ist, man freut sich, wenn sie gewonnen haben, wie damals in Brasilien, dann waren schöne Spiele, die sie abgeliefert haben. Und das ist für mich die Hauptsache als Fußballfreund.
Nun hatten wir 1954 den Weltmeistertitel in Deutschland, 1974 stand dann unter ganz anderen Vorzeichen, war auch eine ganz andere Zeit. Die Fußball-WM 1990 ist dann auch eine, die ich selbst dann miterlebt habe. Dort hat Deutschland bisher 3. Titel gewonnen. International aber waren das auch wieder ganz andere Vorzeichen. 2014 dann der letzte WM-Titel für die DFB-11. Hat denn jedes dieser Turniere eine ganz eigene Wirkung entfacht, auch für Deutschland?
Also das denke ich schon. Na gut, jetzt sagen wir von 1954 habe ich das so bewusst nicht miterlebt, aber 1974, da war schon eine sehr starke Aufbruchstimmung, die ich selbst so erlebt habe. Ne? Also mit dieser ganzen Brandregierung, diese Studentenbewegung, da wurden alte Zöpfe abgeschnitten und es hat sich auch wirklich so ein Geist durchgesetzt in Deutschland. Wir wollen ein Volk von guten Nachbarn sein, wie auch der Willy Brandt, der damals in seiner Rede gesagt hatte. Ne? Also da war schon eine ganz andere Stimmung. 1990 kann ich mich noch erinnern, naja gut, da war man auf der Welle dieser Wiedervereinigung, da ließ niemanden unbeeindruckt. Ne? Und 2014, also da war man eigentlich nur froh darüber, dass sie so schön gespielt haben, die deutsche Nationalelf, und dass sie dann nachher auch Weltmeister geworden sind. Also da ging es in erster Linie darum, schöne Spiele zu sehen und dann sich auch mit der Mannschaft freuen zu können. Weil die Jungs, die haben sich auch gefreut, dass sie gewonnen haben.
Jetzt haben wir aktuell die Europameisterschaft. Ist eine EM für Sie überhaupt mit einer WM, was Wirkung und Einfluss angeht, vergleichbar?
Sag mal so, eine WM ist schon ein anderes Kaliber. Ne? Da vergleicht man sich mit den Stärksten der Welt. Mit der Europameisterschaft, da vergleicht man sich zum Beispiel nicht mit Argentinien oder Brasilien. Ne? Also das spielt dann schon in einer ganz anderen Liga. Ne? Also von daher ist für mich eine WM schon faszinierender. Ne?
Fußball ist ja noch mehr als eine, ich sag jetzt mal, Therapiesitzung für Millionen von Menschen. Es ist ja auch ein unglaublich großes Geschäft. Wann hat es Ihrer Meinung nach angefangen, dass der Volkssport vom Kapitalismus erfasst wurde?
Kann man so schlecht sagen. Also ich habe es auch nie so genau verfolgt, weil jetzt Fußball für mich immer nur so eine Randsache war. Ne? Aber so 1990 hatte ich so den Eindruck, also das große Geschäft war da vielleicht noch nicht so. Das kam, glaube ich, erst später, so nach der Weltmeisterschaft von 2014. Da hatte ich so den Eindruck, dass da immer mehr so das Geschäftliche in den Vordergrund rückt. Aber auch so diese ganzen europäischen Veranstaltungen, die dann immer mehr zugenommen haben. Champions League, Nations League und so viele internationale Wettbewerbe, da hatte ich dann schon den Eindruck, aha, jetzt geht es immer mehr ums Geld.
Inwieweit ist der Fußball denn auch zu einem lukrativen Anlageobjekt geworden? Wer investiert da wo und von welchen Summen sprechen wir?
Also Im Moment steht die deutsche Fußballliga steht in Verhandlungen mit Investoren, also mit Private Equity Fonds. Also das sind große Anlegerfonds, die private Kapital einsammeln, um dann möglichst gewinnbringend anlegen zu können. Und da werden jetzt auch in Deutschland schon von Summen von 1 Milliarde Euro gesprochen, die die Private Equity Fonds also da investieren wollen. Aber man kann insgesamt sagen, in den letzten Jahren, also von 2018 bis allein 2022 hat sich das Investitionsvolumen erheblich vergrößert. Also hatten wir 2018 noch knapp ungefähr 70 Millionen Euro, um die da ging. Mittlerweile geht es um 5 Milliarden Euro, die in dieser ganzen europäischen Fußballliga investiert werden. Also hat sich sozusagen verhundertfacht.
Und dann haben wir natürlich auch noch Sponsorenverträge, die auch in die Milliarden europaweit gehen. Weltweit haben wir da jetzt noch gar keinen Blick drauf geworden. Wie steht es denn da mit den einzelnen Vereinen? Stichwort Rheinmetall und BVB. Auch hier wird das Geschäft auch immer lukrativer.
Für wen? Für den Verein oder für den Sponsor?
Möglicherweise für beide.
Also gut, ich meine, die machen natürlich beide das, weil sie sich davon was versprechen, wobei ich mir bei Rheinmetall keinen Reim darauf machen kann, weshalb die jetzt einen Sponsorenvertrag mit Borussia Dortmund gemacht haben. Also bei den Dortmundern kann ich verstehen, da fließt natürlich viel Geld, aber was Rheinmetall jetzt davon hat, also ich glaube kaum, dass irgendein Zuschauer sich bei denen einen Panzer kaufen würde. Also von daher ist mir das schleierhaft, was sie sich davon versprechen. Aber vielleicht wollen sie sich einfach auch damit nur so in der Bevölkerung quasi beliebter machen, dass sie sagt, wir unterstützen nicht nur Waffenlieferungen in die Ukraine, wir unterstützen auch aus dem Geld, was wir damit erwirtschaften, unterstützen wir auch den deutschen Fußball.
Nun gibt es auf der einen Seite große Konzerne wie eben Rheinmetall, die in den Fußball investieren, als Sponsoren auftreten. Auf der anderen Seite gibt es ja auch international große Länder oder auch, mir fällt jetzt Katar ein, mir fallen auch verschiedene Ölmultis ein, die im Hintergrund stehen. Wie hat das Ganze denn eigentlich den Fußball generell verändert?
Geld verändert immer die gesellschaftliche Lage oder auch so eine Industrie oder ein Gewerbezweig. Und wenn da mehr Geld reinströmt, dann versuchen natürlich möglichst viele an dem Strom dann da auch teilzuhaben, ne? Wie das jetzt in anderen Ländern aussieht, kann ich schlecht beurteilen. Die werden sich alle was dabei denken, wenn sie das machen. Und allein wenn es nur ist, um jetzt in der eigenen Bevölkerung mehr Ansehen zu gewinnen. Ich meine, wer Sport fördert, ist immer beliebt, auch bei den eigenen Leuten, bei den eigenen Sportbegeisterten. Also da denke ich, spielen vielleicht politische Überlegungen eine Rolle, ob jetzt da geschäftliche, finanzielle eine Rolle spielen, wenn Katar oder Saudi-Arabien da sich große Weltfußballer einkaufen, kann ich schlecht beurteilen.
Aber wenn ich mich jetzt zurückentsinne an alte Bilder aus den 50er Jahren, da wurde dann möglicherweise noch ein Mettbrötchen oder die gute alte Currywurst auf der Tribüne gegessen. Jetzt haben wir es ja mit großen, teuren VIP-Logen zu tun, die in diesen Stadien sind. Abgesehen vom Zuschauer, also es geht doch immer noch um den Ball, der ins Eckige muss, oder?
Im Prinzip schon. Also ohne den Fußball ließe sich natürlich auch kein Geschäft machen. Man muss immer eine Basis haben, auf der man Geschäfte macht. Also wenn niemand Autos fahren wollte, dann würde man auch kein Auto verkaufen können. Es ist natürlich so, der Fußball ist immer noch sehr populär. Und da versuchen natürlich viele jetzt von zu profitieren, einmal selbst direkt Geschäfte zu machen oder halt eben auch als Werbeträger zu nutzen. Ich weiß, zu meiner Jugendzeit 1974, da konnten sie in Düsseldorf an einen Kartenschalter gehen und sich eine Karte für ein Spiel kaufen. Das geht heute alles nicht mehr, allein schon, weil die Preise einfach für die meisten Leute nicht mehr erschwinglich sind. Heute beim Endspiel zum Beispiel zahlen sie auf dem billigsten Platz 95 Euro und der teuerste Platz kostet 2000. Das haben die meisten der Zuschauer ja gar nicht am Ende des Monats in ihrer Lohntüte. Also von daher haben sich natürlich die Größenverhältnisse da schon sehr stark verändert.
Immer wieder hört man von Kritikern des Fußballs auch Bezeichnungen wie DFB-Mafia, FIFA-Mafia, UEFA-Mafia. Geht denn da möglicherweise wirklich nicht alles mit rechten Dingen zu? Wird da geschachert? Gibt's die Hinterzimmer?
Na, ich denke, die Hinterzimmer gibt's auf jeden Fall. Aber was da jetzt verhandelt wird, von dem kommt ja natürlich auch wenig an die Öffentlichkeit. Aber ich denke mal, das Wenige, was an die Öffentlichkeit kommt, das ist ja eigentlich schon bezeichnend genug für die Verhältnisse, die da so herrschen. Also jetzt zum Beispiel bei diesen ganzen WM- oder EM-Veranstaltungen, da können diese Fußballveranstalter, entweder UEFA oder die FIFA für den Weltverband, die können mehr oder weniger den Veranstalterländern die Bedingungen diktieren, unter denen sie diese Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft in wem Land ausrichten. Und eine dieser Bedingungen ist zum Beispiel, dass die sich Steuerfreiheit verlangen. Also, dass sie also von vornherein verlangen, wir machen das nur bei euch, wenn wir auch steuerbefreit sind. Und da geht es um einige hundert Millionen dann, ne?
Wenn wir jetzt mal von 54 bis 2024 schauen, da hat sich ja, wie gesagt, vom Mettbrötchen zum Champagner einiges im Fußball geändert. Wenn wir diese Unsummen an Geld, an Investitionen auch in jüngster Zeit uns mal anschauen, in welche Richtung steuert denn Fußball noch? Wird es ein völlig abgehobener Sport?
Ja, da denke ich schon. Also ich denke, dass es da immer weniger um den Stadionbesucher gehen wird. Also allein diese 1 Milliarde, die jetzt die deutsche Fußballliga von Investoren haben will, die soll dafür aufgewendet werden, dass der deutsche Fußball oder die deutsche Fußballliga internationaler wird. Also die wollen ihre Spiele nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, weltweit verkaufen können über Streamingdienste und so und damit natürlich auch Werbeeinnahmen generieren. Da spielt der Fußballbesucher oder der Stadionbesucher eigentlich nur noch die Rolle des Klakeurs, wie man sie bei diesen Talkshows hatten, wo die dann irgendwelche Hinweise kriegen, dass sie jetzt hier klatschen oder trampeln oder jubeln sollen. Also der Fußballzuschauer im Stadion ist eigentlich nur noch für die Stimmung da.
Und hat sich denn wenigstens die Qualität des Fußballs auch mit den Investitionen verbessert?
Ja gut, also die bringen ja jedes Mal, wenn Weltmeisterschaft ist oder Europameisterschaft, dann werden öfter mal so alte Spiele gezeigt. Ich habe damals so ein Spiel gesehen von 1974, wo Deutschland gegen Holland gespielt hat. Und wenn ich die Spieler habe laufen sehen, dachte ich manchmal, Mensch, wann geben die denn mal endlich Gas? Also da hat man nur den Eindruck, die trotten so über den Platz. Und das war aber damals für die schon Hochleistungssport. Und wenn man das mit der athletischen Leistung von heute vergleicht, auch mit der Spielgenauigkeit, mit dem Passvermögen und sowas. Ne? Also da liegen schon Welten zwischen. Ne? Ob das jetzt allein an den Geldmitteln liegt, die da reinfließen, das muss man nicht unbedingt sagen können. Ne? Ich meine, Sie sehen das hier manchmal, da kommen so kleine Vereine hoch wie Hoffenheim. Ne? Die haben ja wenig hinter sich, außer dass sie einen großen Sponsor haben. Ne? Aber die haben in der ersten Zeit eigentlich nur die Begeisterung gehabt. Ne? Und das ist ja bei vielen Vereinen, die jetzt seit Jahren so im Mittelfeld rumkrebsen, ist das ja das eigentliche Problem. Entweder sie haben keine großen Sponsoren, die ihnen erlauben, teure Spieler einzukaufen, oder sie haben halt ein Publikum, wie jetzt Bayer Leverkusen ja auch jahrelang. Die sind dann nicht mehr begeistert von der Mannschaft. Und auf einmal kommt dann ein Xabi Alonso und der trägt das in die Mannschaft rein, was Begeisterung auslöst. Und das ist ein viel größerer zündender Moment, als nur teure Spieler immer kaufen zu können.
Sagt der Buchautor und Blogger Rüdiger Rauls. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch an Sie.